Ihr Lieben, hier ist Kay Ray. Nur eine kurze Info zu Beginn dieses Podcasts. Informationen zu meiner neuen Late Night auf der Reeperbahn und die Premiere am 12. September in der Reeperbande auf der Reeperbahn. Genauere Infos dafür bekommt ihr am Schluss dieses Podcasts. Da sprechen wir nochmal darüber, wie ihr an Tickets kommt und so weiter und so weiter. Ich würde mich freuen über jeden, der uns in Hamburg besucht am 12. September in der Reeperbande auf der Reeperbahn. Und ich wünsche euch jetzt mal viel Spaß. Auf geht's, Vorhang auf für Boris und mich und unserem Podcast. Schönes Wochenende. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und viel Spaß. Euer Kay. Hallihallihallo, mein lieber Boris. Du hast eine neue Brille.
Ja, das ist diese Brille, mit der man Quatsch machen kann.
Das ist toll, die kann ich dir sehr empfehlen.
Ja.
Habe ich ja auch.
Ich habe dank, das muss man sagen, dank dieses wunderbaren Optikers, der leider nicht hier bei uns in Hamburg ist und der sogar in meine Sendung gekommen ist, um was zu erzählen über das schwierige Leben der Optiker zurzeit. Die Hamburger Optiker wollten alle nicht zu uns kommen. Ich weiß nicht, warum, was der Quatsch soll, aber er ist gekommen. Und da habe ich mir gedacht, wenn jemand extra zu uns kommt, um uns mal zu erzählen, wieso das, was der Unterschied ist zwischen einem Kettenoptiker und einem richtigen Optiker und so, dann habe ich gesagt, komm, dann kaufe ich die Brille auch bei ihm und nicht beim Mediamarkt. Und da habe ich bei ihm die Brille gekauft, dann hat er mir die ganz toll gemacht, also mit Gläsern, die auch geschliffen sind und sowas alles. Und jetzt habe ich sie heute bekommen, nach so kurzer Zeit schon. Ich
freue mich. Ja, da kann man auch schöne Sachen mitmachen.
Ja.
Ich war ja in Dänemark und habe gestern die Brille auch so ein paar Sachen gefragt. Wo bin ich?
Ja.
Du bist in Dänemark, in Thorsminde und was sehe ich? Du siehst Meer und eine Frau sitzt am Strand, das war meine Mutter. Also es ist schön, schön. Kann man viel, viel Spaß mitmachen. Und sie hat absolut super Akustik, du kannst ganz toll hören.
Der Sound, also das ist ja, das ist wie nicht Kopfhörer, die das Ohr zumachen, sondern irgendwie kommt das in einer anderen Art und Weise, aber mit schönen Bässen und so. Toller Sound.
Wirklich ja. Toll, super, super.
Ich bin auch total begeistert.
Ich bin begeistert.
Und ich habe auch schon den Trick raus, wie man damit heimlich filmen kann.
Wie geht das denn?
Ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe es neulich gelesen irgendwo. Du musst beide Dinger zuhalten.
Ja.
Und dann die Brille starten und dann, ja. Also du, wenn du das Licht, wenn das Ding startet, geht dann eine Lampe an.
Ja.
Und eine Lampe, wenn du das Ding zuklebst, dann geht die Kamera nicht an.
Diese beiden Lampen.
Genau, ja, dann geht die Kamera ist ja auf der einen Seite, die Lampe ist auf der anderen Seite, dann geht die Kamera nicht an. Und irgendwie habe ich gelesen, wenn du aber das zuklebst und das zuhältst, die Kamera zuhältst und dann startest, dann ist sie irritiert. Dann kannst du, glaube ich, doch mit zugeklebter Lampe.
Das ist ja nur für diese, also ich meine, für diese geheimnisvollen Recherchen, wenn ich jetzt zum Beispiel, Inside NASA, ja, diesen journalistisch tief verwurzelten Bericht mache über das, was in der NASA wirklich passiert und wie das damals alles war, warum nie jemand auf dem Mond gelandet ist und warum es auch falsch war natürlich, dass es jemals eine Raumkapsel überhaupt die Erde verlassen hat. Wenn ich das alles dokumentiere, dann mache ich das, dann brauche ich das, dass die in der NASA nicht merken, dass ich das heimlich aufnehmen, dann mache ich das. Aber ich sag dir noch rechtzeitig Bescheid, damit du auch weißt, falls ich nicht wiederkomme, woran es liegt. Aber bis dahin würde ich einfach ehrlich und anständig mit der Brille umgehen.
Siehst du, das ist auch wieder der Unterschied zwischen dir und mir. Ich hatte diese Funktion eigentlich nur überlegt, wenn ich mal ins Pornokino gehe, total besoffen.
Interessant.
Dann würde ich sie einfach mal auflassen.
Moment, das ist ja eine riesige Geschäftsidee. Du gehst mit der Brille ins Kino. Nimmst Mission Impossible komplett auf, um es dann hinterher sozusagen über deinen Meta-Account. Das ist eine verrückte Idee. Das ist wirklich eine verrückte Idee.
Ja, aber ich hätte es trotzdem im Pornokino gemacht.
Ja.
Da ist so eine Lampe im Dunkelraum, ist dann auch störend.
Wenn aber weißt du, was ich glaube? Ich muss es dir ganz ehrlich jetzt sagen. Und es ist nicht schön, dass ich es jetzt so einfach rauspacken muss. Ich darf übrigens nicht vergessen, immer langsam zu sprechen, weil es einen einzigen Kunden von uns gibt, der möchte, dass ich langsam spreche, weil er nur ganz langsam denken kann. Aber das mache ich natürlich nicht. Auf jeden Fall wollte ich eins sagen. Ich wollte sagen, dass erstaunlich ist, dass du, und daran merkt man eben leider das mit dem Alter und so, das tut mir leid, ich glaube nicht, dass es noch Pornokinos gibt.
Da natürlich, Talstraße 18, natürlich. Gibt's immer noch.
So diese schmutzigen, schmuddeligen, muffigen Dinge, da gibt's mal die Soße an den Wänden klebt.
Habe ich neulich noch gedacht, dass, da gibt es doch das Pornokino, wo wenn du da durchgehst, macht das so.
Und weißt du, was ich auch irre finde, bei da wo wir früher bei AIDA waren, in der Seilerstraße.
Hab's da gibt auch es auch Pornokino.
Ja, nee, pass auf, da gibt es, wenn du aus dem Haus rausgegangen bist, links, da war ja diese alte Schule, wo wir drin waren, wenn du links rausgegangen bist, dann gibt es ja die kleine Straße, die dann zur Reeperbahn geht. Und genau an der Ecke Seilerstraße, bei dieser Straße, ist ein Laden und der verkauft Porno-Videokassetten. Und da habe ich gedacht, wer in Gottes Namen kauft heute noch eine Porno-Videokassette. Was macht er damit? In Harz gießen und ausstellen? Oder was macht er damit? Was für Filme sind da drauf? Da sieht man wahrscheinlich noch die behaarte Michaela zum Beispiel, jetzt mal als Beispiel nur. Mit Haare noch. Aus den 70ern irgendwo. Also unten die Haare, oben hat sie Haare.
Ah, ja, aber das sind die einzigen Pornos, die man rückwärts gucken kann. Da habe ich doch diesen, gibt doch diesen alten schönen Witz. Ich gucke die Pornos immer rückwärts, weil ich das so schön finde, wenn zum Schluss die Puffmutter dem Freier das Geld zurückgibt.
Ja.
Jetzt kann man Porno-Dinger rückwärts gucken.
Komm, wenn wir schon dabei sind, möchte ich dir das Leid eines sehr berühmten Hamburger, wie soll ich sagen, Herren-Etablissements-Besitzer, das Leid, sein Leid, was er mir mal geklagt hat, möchte ich dir hiermit mitteilen, weil ich das sehr unterhaltsam finde. Er sagt, weißt du, bei den Ärzten ist das so, da kommen die Menschen rein, ja, haben die Hosen gestrichen voll, die zittern und sind schlecht drauf und so. Aber in der Regel ist es so, dass der Arzt dieses Gefühl hat, wenn er sich um sie kümmert, gehen sie irgendwie erleichterter raus. Also er hat ja immer das Gefühl, dass er was Gutes tut. Du hast da ständig mit Leuten zu tun, die so vor dir stehen, aber sagst du, pass auf, ist nicht so schlimm. Und wenn du jemand sagst, okay, du hast Krebs, das war's, dann ist blöd. Aber das passiert ja nicht immer, sondern meistens hilft man ja den Leuten. Nach dem Zahnarzt weiß jeder von uns, bis da, dann hast du Angst davor, ich kriege immer meine Valium und so und dann geht's los. Und dann gehst du raus und bist ja total beschwingt und es geht dir gut und du möchtest am liebsten deine Zahnärztin umarmen und küssen und so weiter. So. Er sagt, bei mir ist echt scheiße. Bei mir kommen die Kunden rein und gucken mich nicht an, sondern gucken auf den Fußboden, weil sie sich schämen. Dann verschwinden sie auf dem Zimmer und wenn sie wiederkommen, haben sie ganz schlechte Laune und sagen, das Geld ist weg und war gar nicht so geil.
Hat das tatsächlich einer gesagt? Ja. Das ist ja gemein. Oh. Habe ich ja nie in Anspruch genommen. Als ich im Pulverfass-Kabarett angefangen habe,
42.
Nein, das war 1989. Als ich im Pulverfass-Kabarett begann, jetzt erzählt die Tunte dessen Gesicht.
Die Leute mögen aber gerne, wenn du alte Tuntengeschichten erzählst, das mögen die Leute wirklich gerne. Ich weiß das. Ich lese das ja, aber ich lese ja jeden Kommentar und antworte auch, wenn es angrenz gegeben ist. Und ich sag dir, die Leute mögen deine Tuntengeschichten. Auch die Geschichte mit dem Klebestift und so, das mögen die alles gerne.
Also ich habe im Pulverfass angefangen und ich war da sehr schüchtern, total schüchtern. Und ich hatte auch Angst vor den vielen Kollegen, die haben mich jeden Abend geschminkt und ich sah jeden Abend anders aus, aber jeden Abend wie eine der Kollegen, weil die haben immer das Make-up geschminkt, was sie sich selber schminken.
Ja, klar.
Die haben dann gesagt, du siehst ganz furchtbar aus, du musst dich mal so schminken. Und dann sah ich am nächsten Tag aus, genau wie meine Kollegin. Und so hatte ich jeden Abend ein anderes Gesicht, aber ich habe lange nicht zu mir gefunden. Also du musst dann einen eigenen Stil entwickeln und das hat echt gedauert. Und so war ich auch, wenn die Show vorbei war, doch sehr verschüchtert und so. Und das haben die Kellner, und es gab früher so Kneipen, wenn du im Pulverfass fertig warst, dann ging man, das machte das in der Woche um 3 Feierabend und am Wochenende um 4 morgens.
Krass.
Und dann war eben Schluss und dann gingst du noch los. Dagegen gab es am Steindamm dann bei Rudis, bei Franz und das Tusculum. Das waren die 3 schwulen Kneipen, die es gab. Und man ging eigentlich, wenn man zu Rudis ging, da waren gerne mal so tschechische Striche und sowas. Bei Franz war es, oh, da war es sehr, sehr rustikal. Da gab es auch mal Zuhälter und sowas. Und das Tusculum ist das heutige Daniels, das ist der einzige Laden, den es noch gibt. Das war so eine bürgerliche Schwulenkneipe, die auch heute noch zu empfehlen ist. So, aber ich bin dann...
Nicht für mich.
Nein. Irgendwann landete man aber zum Schluss dann doch immer irgendwie im Franz bei den ganzen Asozialen. Und da haben dann alle Kellner mal zusammengeschmissen und haben mir einen Stricher gekauft.
Nein.
Ja, weil die der Meinung waren, ich müsste jetzt doch tatsächlich mal untenrum etwas befreit werden.
Ja.
Und ich habe, aber das ist ja tatsächlich Filmgeschichte. Ich bin mit dem Stricher, den habe ich auch mitgenommen in mein Hotel, aber ich habe mich mit dem unterhalten.
Schön.
Also da mehr habe ich nicht gemacht.
Ich muss jetzt sagen, muss ich wirklich sagen, also ich war ja in den alten guten Tagen hier auf St. Pauli, war ich ja tatsächlich bekannt mit dem gesamten Rotlicht. Und zwar deswegen, weil irgendwann einer von den Vögeln mitgekriegt hat, dass ich eine werbekaufmännische Ausbildung hatte. Und ich war aber immer in die Läden und ich habe mit denen viel rumgehangen und so. Und ich hatte immer kreative Ideen. Wenn es darum geht, wie die ihren Puff gestalten, war ich immer ganz vorne mit dabei. Und irgendwann hat einer gesagt, hör mal, jetzt hör mal auf, du bist doch jetzt mal mein Werbemann, weißt du? Da machst du mal meinen Werbemann, dann machen wir mal richtig schick hier, weißt du? Mach mal auf schick hier. Komm, ich gebe dir hier 10.000, ne? Kriegst du auf die Hand, mach mal schick. Und da habe ich schick gemacht. Ich habe ja damals zum Beispiel, war ich derjenige, der auf dem Steindamm, ich weiß nicht, ob du weißt, dass da die erste Hamburger Piepshow war. Wer hat sie designt?
Nee, weiß nicht. Ja, tatsächlich.
Ja, der Papa hat sie designt. Und zwar, hat dann überlegt, was er macht. Und dann haben die mir erzählt, ja, und das ist immer, ach, weißt du, das ist immer so schlimm. Das ist so eine Sauerei, ne? Weil die Leute da, die kleckern überall gegen. und so. Und da kannst du nicht irgendwas machen, dass die sich nicht an eine Wand anlehnen? Ja, oder wenn sie sich anlehnen, dass sie direkt ein verwundetes Ding haben. So, dann habe ich gesagt, okay, dann hauen wir einfach grobes Sandpapier an die Wände und das lackieren wir schön mit Autolack rot. Haben wir gemacht. So, dann war das so ganz raue Wände, da hat sich keiner angelehnt. Das heißt, sie haben immer nur vorne gegen gekleckert, gegen die glatte Fläche und die konnte man mit so einem Wischer dann abwischen sozusagen. Und dann war der so glücklich darüber, ne? Da hat gesagt, Alter, das ist ja so geil, ne, dass du hier mein Designer bist und so. Pass mal auf. Ich hab da auf St. Pauli, ne, habe ich eine Steige. Weißt du, was das ist? Und ich so, nee, was ist denn eine Steige? Ja, eine Steige ist so eine Etage mit so Zimmern drin, ne? Da sind die Nutten drin und so. Und da muss man auch mal schick gemacht werden, ne? Weißt du, ich will ja, dass meine Steige die geilste ist und dass die Frauen sagen, in der geilen Steige will ich auch arbeiten. Habe ich gemacht. Habe ich ganz, ganz geil, schön designt. Habe mir überlegt, guck mal, wenn die Frauen sich wohlfühlen, müssen ein bisschen pink und hellblau dabei sein. Und dann haben die Frauen alle gesagt, der Boris, der macht das so toll. Aber ich habe, manche haben dann zu mir gesagt, ja, sag mal, willst du nicht auch mal ein, zwei Mäuse, die für dich laufen und so? Ist nicht meine Welt, habe ich nichts mit zu tun, aber ich habe damals immer einen guten Draht zu diesen ganzen, also zu dieser ganzen Szenerie sozusagen gehabt. Das war eigentlich wirklich, muss man sagen, so eine goldene, schöne Zeit und es gab immer nur Geld auf die Hand und ich war hier der Werbemann, ne? Der macht das alles schick für mich und so.
Ja, das ist auch schön, wie du diesen Hamburger Slang sprichst. mein Pianist Fabian Schubert, der kann die ganzen Hamburger A's in Bombeck auf dem Wochenmarkt Nackencarbonade kaufen. Ich kann das leider nicht gut, aber ja, das machst du sehr gut, sehr schön.
Und ich war, muss man sagen, in der Zeit, wo du angefangen hast im Pulverfass, da war ich 18 und du wahrscheinlich auch irgendwie sowas, ne? 17, 18 musst du gewesen
sein. Moment, ja. 65, 75, Moment, nee, war älter. 65 bin ich geboren, 75, 10, 85, da war ich 24.
Aber mit welchem, ich dachte, du warst 75 da, nein, du warst 85 da.
89.
89, alles klar, ja, da ist ja die Mauer gefallen, das war ja ganz, da ist deine Mauer gefallen und die Mauer ist auch gefallen. Da war ich ja schon viel älter, ja, da war ich ja schon da.
Bei 24 und da gab es.
28, nicht 18.
Da gab es immer diese Gerüchte. Wenn man das jetzt anfängt, ich wurde dann oft gefragt, das ist total interessant, wenn ich jetzt zurückdenke. Ich wurde damals oft gefragt, ja, das ist ja schön, dass du Künstler werden willst und so, aber was willst du denn machen im Alter? Und damals dachte man ja wirklich, das ist wer weiß wann. Aber ich habe dann immer gesagt, als Antwort gegeben, ach wieso, das, was ich hier tue, das kann man eigentlich immer machen. Man muss nur irgendwie zeitgerecht bleiben. Man muss sich mit der Zeit weiterentwickeln und weiterentwickeln. Im Prinzip hat das ja auch funktioniert. Was interessant ist, wenn mir damals einer erzählt hätte, dass ich wegen irgendwelcher Witze irgendwo nicht auftreten darf oder so, da hätte ich gesagt, niemals. Also
dass Leute einen jagen, weil man eine andere Meinung hat. Ich sag dir, also einer meiner Heldentaten war der Satz zum schönen Klaus. Hör mal, ich habe doch das jetzt alles so schick gemacht und so, darf ich nicht einmal mit deinem Ferrari fahren? Und dann sagt Klaus, nee. Ich sage, ey, jetzt komm, mal ganz ehrlich. Und alle so, oh, jetzt fängt der an und labert den voll und so. Und dann hat er gesagt, okay, du darfst ihn fahren. Ich stelle ihn vor die Tür und du fährst ihn auf den Parkplatz. Habe ich gesagt, mache ich. Pass auf, ich steige in die Kiste ein. Dann kommt er hinterhergelaufen und sagt, aber ich sitze neben dir. Dann hat er sich neben mich gesetzt und dann habe ich mich reingesetzt, habe den Sitz angepasst und sowas alles. Und ich musste ja nur einmal auf die Straße fahren, ein paar Meter nach vorne, rechts rein, wieder rechts und dann da unten parken. So. Und dann habe ich gedacht, damit ich den Sound auch höre, dann mache ich mal das Fenster auf. Und ich bin noch nicht losgefahren. Dreh an der Kurbel, war ja alles mit der Hand früher, dreh diesen Fensterdings und habe ihn in der Hand. Und neben mir der Klaus sieht, dass ich gerade seinen Fensterheber abmontiert habe. Aber ich habe nichts gemacht, ich habe wirklich nichts gemacht. Mir ist voll das Blut aus dem Gesicht gefallen. Ich habe gesagt, ich habe nichts gemacht. Und er, Alter, du hast meinen Ferrari kaputt gemacht, den kann ich schmeißen. Aber ich durfte ihn dann um die Ecke fahren und er hat mich die ganze Zeit angeguckt, weil er Angst hatte, dass ich ihn noch mehr kaputt mache. Aber es war eine geile Fahrt. Diese paar Meter waren eine geile Fahrt. Ach, das waren schöne Zeiten.
Das waren tatsächlich auch schöne. Habe ich heute auch gesagt. Zeiten. Ich bin ja heute von meiner Mutter, mit meiner Mutter zusammen von Dänemark. Wir waren ja in Dänemark. Und dann habe ich irgendwie auch, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen. War irgendwie eine schöne Zeit, auch die Zeit im Pulverfass mit den Kollegen. Und das war einfach so easy peasy. Und ja, und ich frage mich manchmal, ob man das in der Vergangenheit, die schlechten Sachen ausblendet. Die gab es natürlich auch. Es gab
ohne
auch
Ende.
Einige Dinge, die genervt haben. Aber trotzdem hat man das nicht alles so, man hat das nicht alles so ernst genommen. Und es war auch nicht so krank. Also es war tatsächlich echt auch nicht.
Es gab. Also ja, gab schon, also ich weiß nicht, kennst du noch die Street Boys? Das waren so Jungs in Bomberjacken. Und da gab es so einen farbigen Kollege, Wendell hieß der, glaube ich, geiler Typ. Und Peter Zürp hieß der, dass ich die Namen noch weiß, ist auch irre. Auf jeden Fall alles so, also die waren plötzlich da zusammen und waren so eine Art Gang, so ein bisschen so wie Jungzuhälter und sowas alles. Ne? Und mit denen war ich auch immer unterwegs und was, aber ich war nie einer, ich gehörte nie dazu, ich war immer der Exot. Und irgendwann hieß es, wir müssen jetzt zum Typen fahren mit Baseballschlägern in der Hand, komm mit. Und dann saß ich plötzlich in so einem Auto mit lauter wilden Gesellen, die alle mit dem Baseballschläger auf jeden Mal einschlagen wollten oder irgendwas kassieren wollten. Ich weiß gar nicht, wo ich da reingeraten bin. Dann sind die ausgestiegen, sind irgendwo hingegangen. Ich stand da. Ich hatte ja nicht meinen Baseballschläger und habe am Auto dann so gewartet und man kam nie wieder, hat eine Zeug in der Hand, sag so, jetzt aber weg, schnell.
Blutverschmierten Baseballschläger.
Nein, das war nicht. Da habe ich hingeguckt. Aber es waren so, ich war so immer nur am Rande. Ich war keiner von den Helden,
die ja
haben oder so. Ich war nur einfach irgendwie da und ich fand das auch immer unterhaltsam, aber es war manchmal, muss man ehrlich sagen, schon auch nicht lustig. Und ich habe ja auch erlebt, so wie das ist, wenn du. Also ich hatte ja mal dann gute Kontakte zu allen möglichen Substanzen und sehr gute, also eigentlich die besten Kontakte. Gibt sogar ein Buch drüber, wo jemand schreibt, was er für Kontakte zu mir hatte. Und auf jeden Fall, diese Kontakte hatte ich. Und ich habe dann eines Tages gesagt, weil ich selber gemerkt habe, ich bin am Ende, also 140 Kilo und blutende Nase hier, Nase gebrochen und alles scheiße. Und da habe ich gesagt, ich höre auf mit allem. Und dann habe ich ja tatsächlich von heute auf morgen, habe ich glaube ich schon mal erzählt, dann habe ich ja. Alle meine Freunde von heute auf morgen waren einfach weg. Und das weiß ich noch, das weiß, wie das Gefühl ist und wie du dann verzweifelt bist und so, das weiß, es war nicht alles schön, aber es, also das, was heute ist, hätte ich damals nicht für möglich gehalten, obwohl ich nicht immer goldene Stunden hatte. Aber das, was heute passiert, dieser Druck und dieses, dass du einfach, ich meine, ich habe heute Morgen drüber geredet, die Leute, die das gehört haben, ich entschuldige mich, dass ich es nochmal erzähle, aber also es gibt inzwischen, das muss man sich mal vorstellen, es gibt inzwischen Menschen, die sind Fotografen. Die sind angestellt und werden bezahlt von NGOs. Und weißt du, was die machen? Die gehen zu Veranstaltungen, wo sie denken, dass da Rechte sind. Also zum Beispiel deine Show. So. Und Fotograf ist kein Witz jetzt leider. Und fotografieren im Porträt die Menschen, die da hingehen, um dann zu recherchieren mit Bildrückwärtssuche, wer die sind, um dann bei Social Media zu gucken, wo die arbeiten, was die machen, was die tun, um dann diese Fotos per Mail an ihre Chefs, an ihre Firma, an ihre Kollegen, an ihre Familienmitglieder, an ihre Freunde zu verschicken und zu sagen, guck mal, das ist dein Freund, das ist der Michael. Ja, der Michael geht zu rechten Veranstaltungen. Habt ihr das eigentlich gewusst? Das ist die schlimmste Art von Denunziation, die es wirklich gibt. Und das ist heute, das gibt Menschen, die das machen. Es leben unter uns Menschen, die das machen. Und das Gleiche gilt für gewalttätige Arme von Antifas oder sonst irgendwas, die tatsächlich losrennen und Autos anzünden, weil ihnen irgendwas nicht gefällt. Amazon-Autos, weil ihnen nicht gefällt, dass die was ausliefern. Die zünden Autos an von Menschen, wo sie denken, dass die irgendwie nicht sich gut benehmen oder zu viel Kohle haben.
Tesla.
Ja, Tesla, genau, Tesla war, vorher waren die gefeierten Helden, da waren alle neidisch, dass sie keinen Tesla hatten. Jetzt können sie ja nicht die Teslas anzünden, weil jetzt plötzlich die Teslas die Bösen sind. Das hätte ich mit der Geschichtskenntnis der wilden, furchtbaren deutschen Jahre und mit Geschichtskenntnis der DDR hätte ich nicht für möglich gehalten, dass wir eines Tages wieder so weit sind, dass es wieder so weit ist. Und natürlich, der Sozialismus bleibt der Sozialismus, egal ob er national oder grün ist.
Ja, und es ist tatsächlich auch so, weil ich merke das manchmal, ich war ja, wie gesagt, mit meiner Mama in Dänemark. Es ist so, dass ja viele Leute gar nichts von mitkriegen und dass die gar nicht wissen, wie es um Land, was das betrifft, ja bestätigt.
Ja.
Also es ist schon total interessant, diese NGOs, wie viel es von diesen NGOs gibt. Und diese NGOs sind ja halt diese Korrektiv und diese ganzen Vereine sind das oft, ne?
Die genau.
Millionen unterstützt werden und denunzieren. Ich habe das gelesen von Erika Steinbach. Hast du das gelesen?
Erika Steinbach.
Da war es ja, war es auch so, aber da war es schon von vornherein. Die wollte irgendwie ein Hauskonzert geben und da hat es das gegeben. Ja, ist total interessant. Also ich muss ja sagen, ich muss mal eben den Ernst der Dinge ein bisschen durchbrechen, obwohl das natürlich ein ernstes Thema ist. Ich habe es etwas als Absurdum geführt in Dänemark. Ich war ja mit meiner Mama und mit Rosa in Dänemark. Also Rosa war mit.
Ja.
Und wir haben die mitgenommen und meine Frau, das war toll, meine Tochter ist im Schullandheim, auf Usedom, ist alles scheiße. Alles scheiße hat sie gesagt, alles, ja. Wir haben jetzt telefoniert, sie findet alles furchtbar. Aber gut, da kann sie ja nicht weg, da muss sie jetzt durch und ich glaube, irgendwas wird ihr schon gefallen. Meine Frau ist alleine hier gewesen, ich mit meiner Mutter in Torsminde, da ist nichts. Und Rosa allein. Und dann habe ich gesagt, und wir hatten Rosa dabei eben. Und wir haben, Rosa hat von mir immer, das ist so ein Tick, den hat meine Mutter mal, als ich klein war, hat die unseren Tieren immer Namen gegeben, so lustige Namen. Mhm. Wir hatten eine Katze, die hieß Kitty.
Ja.
Und Kitty ist gerne mal durchs Wohnzimmer gerast. In einem Katzen können ja sehr schnell rennen, wenn die spielen oder so. Und dann ist die um die Ecke oder über das Sofa gerast. So. Und dann hat meine Mutter der Kitty immer Namen gegeben. Kitty, Rodriguez, Reutemann, was weiß ich, die ganzen Rennfahrer, die es damals gab. Kitty, Maserati, Reutemann, Rodriguez, glaube ich, hieß die. So. Und in Erinnerung daran, als ich jetzt dann nach Hamburg gefahren, nach Dänemark gefahren bin, habe ich gesagt, das sage ich immer schon, Rosa heißt eigentlich Rosemarie Lindemann, habe ich immer gesagt. Rosemarie Lindemann. Ich weiß nicht warum, weil das so ein niedlicher Name ist. Rosemarie Lindemann. Dann sind wir nach Dänemark gefahren. Dann waren wir gerade über der Grenze. Da habe ich gesagt, Rosemarie hat übrigens einen neuen Namen. Meine Mutter sagt, wie? Sag ich, sie hat jetzt einen neuen Doppelvornamen und auch Nachname ist doppelt. Sie heißt jetzt Rosemarie Gitte Henning Lindemann. Oder Rosemarie Gitte Lindemann Henning. So, dann sind wir nach Aarhus gefahren. Aarhus ist ja Klein-Kopenhagen, sagt man in Dänemark. Und von Torsminde fährst du 2 Stunden nach Aarhus. Und habe ich gesagt, so, wenn wir Lust haben, können wir das ja machen. Wir haben uns das dann aufgehalten, irgendwie, dass wir so mal gucken, wie es uns gefällt in Torsminde. Und das war total ruhig und das war schön. Und wir hatten Netflix. Wir konnten also jeden Abend so ein bisschen Serie gucken und so. Und aber wir hatten uns das dann offen gehalten, wenn so ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt, fahren wir zum Shoppen nach Aarhus. Und das haben wir dann gemacht.
Ja.
So, und in Aarhus, mein Hund war wirklich so lieb, die ganze Zeit im Auto gesessen, still. Und in Aarhus durfte sie an manche Geschäfte nicht mit rein, musste man auf den Arm nehmen. Und sie war so lieb. Und dann sagt meine Mutter irgendwann, Rosemarie Gitte Lindemann Henning ist aber sehr lieb, sag ich. Du darfst das nicht sagen, warum nicht? Sag ich, weil du weißt es noch nicht. Wir haben eine Neuigkeit. Was denn? Sie ist zum Ehrenhund ernannt worden von der Stadt. Meine Mutter so, was? Sag ich, ja, es gibt ja Ehrenbürger. Und ich habe vorhin einen Anruf gekriegt, als du da in dem Geschenkladen warst. Unser Hund ist jetzt Ehrenhund. Das heißt, sie heißt jetzt Rosemarie Gitte Lindemann Henning von und zu Aarhus. So. Dann hat meine Mutter, und das, ehrlich, wenn du jemanden hast, mit dem du so einen Spaß machen kannst, dann sagte meine Mutter irgendwie, ist sie denn schon ein bisschen eingebildet? Sag ich, naja, das ist sie ja immer schon. Warum? Sag ich, weil sie hat ja adlige Verwandte. Wer denn? Sag ich, die ist doch verwandt mit Blondie. Mit welchem Blondie? Na, dem Hund von Hitler.
hieß der? Ach ja, der hieß Blondie, ne?
Meine Mutter sagt, was? Sag ich, ja, das darfst du noch nicht sagen. Rosa ist ein kleiner Nazi, die ist verwandt mit Blondie von Hitler. Das sind entfernte Verwandte. Hast du das noch nie gesehen? Und dann sagt meine Mutter, was denn? Sag ich, zwischendurch macht die mit der Pfote so.
Ja.
Und meine Mutter sitzt schreiend im Eiscafé und sagt, ist das lustig? Sag ich, ja. Wir haben einen Nazi-Hund. Man muss sich nur drüber lustig machen. So, und dann ging das die ganze Zeit weiter. Wir gehen an ein Parkhaus und meine Mutter sagt, was sind das eigentlich für Vögel? Sag ich, Tauben sind das nicht. Dann habe ich mein Handy genommen, habe das fotografiert. Und dann sagt mein Handy, das sind Nebelkrähen. So, ach, und meine Mutter nicht gleichzeitig. Sag mal, Oma Anna, also ihre Schwiegermutter, meine Oma. Ja. Hat Oma Anna nicht immer gesagt, na du alte Nebelkrähe? Sag ich, ja, das hat die immer gesagt. Ich glaube, dass diese Krähe Oma Anna ist. Und meine Mutter dann, sag mal, Oma Anna war aber auch so ein bisschen, also die Nazi-Zeit hat die jetzt auch nicht unbedingt, da hat die nicht unbedingt gelitten. Meine Oma hat ja beim Mensch ärger dich nicht spielen, hat die immer gesagt, wenn die eine Sechs haben wollte, Hexenfett und Judenleber, dreimal roter Regenschirm, schwarzer Kater, eine Sechs. Das hat die immer gesagt, beim Mensch ärgert die nicht spielt. So, bis ich irgendwann gesagt habe, Oma, das darf man nicht sagen. So, also die hat das aber, zuerst haben wir gesagt, also Oma war auch so ein bisschen Nazi, war die auch. So, und dann sage ich, vielleicht ist diese Nebelkrähe ja auch Oma Anna. Das kann ja auch sein, weiß man ja nicht. Und dann sagt meine Mutter, da werden mir bald alles aus dem Gesicht gefallen. Die hat gerade mit der Kralle so gemacht.
Ja, siehst du?
Das ist eine Nazi-Nebelkrähe, oder? Das ist Oma Anna. Die hat so gemacht. Ja. So, und dann sind wir nach Hause gekommen heute und haben das alles meiner Frau erzählt. Aber da sprang der Funke nicht. Ich glaube, meine Frau hat sie.
Weißt du, was das Problem ist? Man kann solche, das ist das Problem. Diese Art von Geschichten muss man erleben, man kann sie nicht erzählen.
Wir waren so albern, meine Mutter und ich. Ja. Meine Mutter ist 84, wir waren so albern.
Aber wie geil. Und topfit ja, ne?
Ja, die saß abends noch beim Fernsehen und sagte, ich glaube, Rosa hat schon wieder so gemacht. Ah, und ich sehe gerade hier im Bild, wie mein fettes Gesicht den Leuten schon wieder, was war das? Entgegen...
Explodiert.
Platz. Das hatte jemand geschrieben. Ach übrigens, vielen Dank für die ganzen Kommentare. Ich habe sehr viel aufbauende Kommentare bekommen, weil ja jemand geschrieben hat, mein Gesicht würde den Menschen entgegenplatzen. Es haben noch mehr Zuschauer Schwierigkeiten mit Gewicht und Aussehen. Wir arbeiten alle gemeinsam dran.
Ja.
Wir haben auch Spenden gekriegt, darüber freue ich mich auch sehr. Vielen, vielen Dank, liebe Zuschauer. An dieser Stelle tauchte auch die Frage auf, wie kann man uns Spenden zukommen lassen?
Doch, so heißt du. Das ist schon richtig.
PayPal.me / K-Ray Show. Also harte auf der Website. HTTP, was weiß ich, www.paypal.me /K-Ray, glaube ich. Oder man gibt einfach, ich glaube, du hast ja gesagt, man muss nur den Namen eingeben.
Wenn man mir was schenken will, ja, weil ich zu schnell spreche zum Beispiel, damit ich langsamer rede, was ich nicht machen würde, aber egal, dann würde man einfach auf PayPal gehen und Boris Brandt suchen, Boris mit 2R, Brandt mit DT, dann kommt ja meine Seite. Und wenn man K-Ray eingibt, gehe ich davon aus, oder K-Ray Show, dass du dann kommst.
Naja, nehme ich auch. Also ich komme dann, naja, ach, jetzt wollte ich auch diesen blöden Witz machen. Ah, ich komme dann nicht, du weißt, was ich meine. Ich hasse das, wenn du sagst, ich komme dann um 7. Du erscheinst.
Ja, richtig. Das hatte ich heute Morgen auch, ne, mit meiner Frau. Ich meine, es gibt so nach 20 Jahren, also da hat, wir haben ja unsere Mipi spielt immer Ball. Unsere Mipi hat inzwischen, das ist total, wirklich irre, die hat einen Ball, so diese kleinen, so ein bisschen so wie Golfball, aber die Konsistenz von einem Tennisball. Und die nimmt sie, hat sie im Mund, quiek, der quiekt so ein bisschen. Dann schmeißt sie den auf den Fußboden, dann nimmt sie die Pfote und macht so und schießt den Ball dir zu. Und zwar direkt vor deine Füße. Die kann von 3-4 Meter Entfernung dir den Ball direkt, dass sie deine Füße klack berühren. Und dann steht sie da und macht so. Aldo soll sie wieder zurückschießen. Das macht sie jedes Mal, wenn wir morgens aufstehen, macht sie das und so weiter und so fort. Und dann war ich heute Morgen so ein bisschen nicht so gut drauf und dann sagt Kirsten zu mir, guck mal, die Mipi, die möchte gerne, dass du mit ihrem Ball spielst. Dann geht's dir sicher auch besser. Dann sage ich, oh, also ich sag's jetzt nicht. Und sie, was sagst du nicht? Ja, das mit Bällen spielen mich fröhlicher macht. Das sind so absolute Vollflachwitze. Aber das ist ja dann ab einem gewissen Alter macht man die ja nicht. Also nach einer gewissen Ehezeit macht man die nicht mehr. Ich habe es dann trotzdem gesagt, natürlich. Also weil es lag einfach so nahe an der Logik.
Es ist auch besser so,
Ja,
natürlich.
muss raus.
Das Kind
Und wir wissen, dass alle mit Bällen spielen. Also jetzt.
in Das ist ja auch besser, als wenn man so in die Welt guckt. Wir haben kritische Kommentare bekommen. Wir haben Follower verloren. 5 Stück oder 4 Stück, glaube ich.
Warum?
Weil sie mit unseren, ja, weil man, wenn man eine andere Meinung hat, dann muss man gehen. Also, weil
Warum? Aber
wir.
was haben Sie denn? Warum? Wie konnte ich? Ich habe doch das gelesen. Ich habe doch mal. Ich habe alles. Ich gucke ja immer, lese die Sachen durch. Und wenn sich jemand freut, freue ich mich auch. Und dann like ich das auch immer bei uns und so. Und da waren so drei, vier. Also die eine, wie gesagt, die wollte immer, dass ich langsamer spreche. Muss es aber 6 Mal schreiben. Das war schon fast wie. Also es ist ja fast schon Mobbing gewesen. Dann war jemand dabei, der hat völlig wirres Zeug geschrieben. Das hat kein Mensch mehr verstanden. Das war unter dem Einfluss von Psilocybin, vom Schlechten ist das entstanden. Er hat die Kuhscheiße nicht vom Pilz vorher abgemacht, bevor er ihn gegessen hat wahrscheinlich. Und hat da ganz wirres Zeug geschrieben. Aber ansonsten habe ich gar nicht mitbekommen. Wie kann das sein? Was haben wir getan?
Ah, wir haben über Israel gesprochen.
Oh. Weißt du was? Da sage ich mal so, da könnte jetzt der Erklärbär was erzählen. Der Herr Merz. Die Geschichte mit Israel fing an. Was hat Herr Merz gemacht? Er hat sich, weil er die Hosen voll hat vor irgendeinem linken Shitstorm, hat er sich hingestellt und hat sofort gesagt, weißt du, wie so ein Hund, der was zu fressen will,
Ja.
und er gesagt, ja, auf jeden Fall keine Eskalation, auf gar keinen Fall, Israel muss da jetzt zurückziehen und so. So. 2, 3 Tage später, nachdem er dann mitgekriegt hat, dass leider dann doch es nicht wie ist bei Saddam Hussein, wo Amerika gelogen hat, sondern wo es tatsächlich so ist, dass eben da mit diesen Atomwaffen, außerdem, dass das ganze Volk, das iranische Volk gegen die Mullahs ist, dass übrigens alle Länder um den Iran rum gegen die Mullahs sind. Überhaupt keiner will die Mullahs haben, ja. Da hat er es mitbekommen. Jetzt stellt er sich hin und sagt, ja, da müsste man schon mal dafür sorgen, dass da so. Und so sind die meisten Menschen auch. Die stellen sich jetzt hin, sind jetzt plötzlich großartig gegen Israel, weil sie denken, Israel ist Netanyahu und Netanyahu, gegen den bin ich auch. Das haben wir nicht ausführlich ausgeführt. Wir hätten das ja ganz ausführlich auch, aber wir wollen die Leute ja auch nicht langweilen und wir wollen auch keine großen politischen Statements abgeben. Ich sage mal für mich, ich bin gegen Netanyahu, ich finde das einen ganz furchtbaren Vogel, aber ich bin absolut für Israel und zwar 100%. Ich bin dafür, dass Israel sich verteidigt. Die sind überfallen worden, da sind 1200, da haben sie Menschen gestorben, da haben sie Kindern den Kopf bei lebendigem Leib vor ihren Eltern abgeschnitten. Leute, die jetzt das machen, Gazastreifen, fump. Und wenn
Aber
man
das ist eine Verschwörungserzählung mit den Köpfen und den
ja,
Dingen.
ja.
Das ist Verschwörung. Hat
Da
man.
gibt es leider, jetzt muss man sagen, also das ist jetzt der Nachteil, dass ich bei den Freimaurern bin und da in so einer israelischen Community auch noch bin, einer jüdischen. Also nee, das ist leider nicht. Und was da passiert ist mit den hier zum Beispiel Männern, ja, vor den Augen ihrer Freundin in dem Fall, die Arme abhacken mit dem Säbel und solche Sachen. Vergiss es. Die sind so, das sind absolute Tiere. Und deswegen hat Israel irgendwann gesagt, wir müssen uns rächen, sodass jetzt dann die Mullahs noch dazukommen, die sich jetzt auch noch einmischen wollen, Israel vernichten wollen. Deren Satz ist, wir wollen Israel vernichten. Wenn jemand sagt, ich will die Familie Brandt vernichten, dann gehe ich an den Tresor oben und sehe,
Genau.
ich den vernichte. Und zwar, wenn ich dann weiß, dass ich, wenn ich den vernichtet habe, seine Söhne auch noch kommen und mich vernichten wollen und seine Frau auch noch, dann muss ich die leider mit vernichten. Das mag irgendwie ein bisschen komisch klingen und das ist ganz gegen meine Einstellung, weil ich bin nämlich für Frieden und nicht für Krieg, aber ich habe dazu eine Haltung und eine Meinung und die sage ich und ich muss mich dafür nicht schämen. Und wenn jemand eine andere Meinung hat, finde ich es total in Ordnung. Wenn jemand sagt, die Palästinenser müssen unbedingt alles gewinnen und Israel sind die Bösen, sag's doch und erklär's mir und red mit mir drüber. Aber dieses, dann
Und es ist ja im Prinzip auch ganz einfach. Mein Freund Gerd Bührmann sagt immer, es geht dabei nicht um Gewinnen und Verlieren, es geht um Gewinnen und Vernichten. Das ist ein
ja.
deutlicher Unterschied. Und deshalb ist auch mein Argument, Israel muss immer einen Schritt voraus sein, denn
Ja.
wenn es einen Schritt zurück ist, hat es nicht verloren, es ist verschwunden. Und ein 10-1.
Ja, und
Also 10 Siege der anderen und ein Sieg für Israel oder ein, nein, doch, also ein Verlust von Israel würde bedeuten, es wird von der Karte verschwinden. Das vergessen die Leute einfach immer.
Ja, genau. Israel ist so groß wie Hessen. Eine Atombombe, eine einzige, die von irgendwoher kommt, irgend so ein Drecksteil, das von irgendeinem Dreckstypen in der Gegend rumgeschossen wird, dann ist dieses Land einfach weg. Und das ist das eine. Das zweite ist, was ich viel dramatischer finde, guckt euch doch den Krieg an. Bei dem Krieg siehst du, dass die Mullahs einfach auf Israel schießen und denen scheißegal ist, ob es in Krankenhäusern, Kindergärten und sonst wo landet und Israel eindeutig 100% immer nur militärische Ziele angreift. Jawohl. Auch die Zivilbevölkerung im Umfeld dieser militärischen Ziele kommt zu Schaden. Und nein, das ist nicht schön. Und nein, ich bin nicht dafür. Aber Fakt ist, das ist Krieg. Herzlich willkommen im Krieg. Und wenn jemand über Krieg redet, dann sollte er sich vorher informieren. Und zwar aus tatsächlichen Quellen. Und man findet sogar einiges bei YouTube tatsächlich. Und nimmt nicht den Ersten Weltkrieg, damit ihr nicht kotzen müsst. Ja, sondern nehmt meinetwegen den Zweiten Weltkrieg oder nehmt den Vietnamkrieg. Wenn ihr sehen wollt, was Menschen im Krieg alles tun. Und das ist egal, auf welcher Seite. Das ist egal. Wenn jetzt da gesagt wird, die Ukrainer wurden von den Russen gefoltert, ja, furchtbar, grauenhaft, Kriegsverbrechen. Aber leider ist es andersrum genau das Gleiche. Bei lebendigem Leib die Eier abschneiden ist halt nicht schön, egal wer wem die Eier abschneidet, ist nicht schön. Die Fingernägel rausziehen oder die Zähne mit einer Zange rausziehen oder jemand die Nase umzudrehen, so lange bis sie abreißt, das ist nicht schön. Ist aber alles passiert. Und auf beiden Seiten. Und sie denken sich immer neue Sachen aus. Salzsäure in die Nase tun, abblenden. Ja, ja, alles das gibt es, wunderbare Dokumente. Alles das ist alles auch gesammelt, natürlich. Die Deutschen waren, muss man sagen, die waren die Meister im Aufschreiben der ganzen Scheiße. Jetzt gibt es nur Zeugenberichte, aber wenn jemand da ist, der eine abgerissene Nase hat und der erzählt das, dann geht man mal davon aus, dass es wahrscheinlich so gewesen ist. Egal, auf welcher Seite er das erzählt.
Krieg ist halt eben immer scheiße. Das ist sowieso und ja. Und vielleicht liegen wir auch mit unserer, wie immer, vielleicht liegt man ja auch mit seiner Meinung dann vielleicht falsch oder jemand hat eine andere Meinung.
Nee, dann sag's, dann erklär's mir.
Deshalb kann man es versuchen zu erklären oder, aber man kann dann auch den Account verlassen und sagen, nee, die haben aber nicht meine Meinung, tschüss. Und dann gehen die wieder.
Und das übrigens braucht man sich kein Wort ausdenken, wie zum Beispiel Schwurbler oder ja. Putin-Versteher oder Netanyahu-Verherrlicher oder so ein Quatsch. Man kann einfach weitergehen. Das ist ungefähr so, muss man sagen, wenn man ins Kino geht, ne, und sieht einen richtigen Scheißfilm, dann kann man auch das kann man einfach machen. Man kann einfach rausgehen. Ist ärgerlich, dass man bezahlt hat, muss man bei uns ja nicht. Insofern ist das noch bei uns sogar angenehmer als im Kino. Aber man kann, wenn ein Buch scheiße ist, kann man es auch einfach nicht lesen.
Was ich interessant finde, ist, also in den Kommentaren habe ich das gesehen, ein Typ hat geschrieben, das fand ich interessant. Und ich fühlte mich auch ein bisschen ertappt. Ich glaube, ich habe wohl gesagt, naja, also da, wo die Muslime ist, gibt es immer Ärger. Ein bisschen fühlt sich das ja auch so an. Aber da hat jemand gesagt, naja, dann gehen wir nach Afrika. Ich weiß nicht genau, wo. Ich bin da nicht gut genug drin, muss ich sagen. Aber da sind die Christen in der Mehrheit. Und dann guckt ihr mal an, was da los ist. Da gibt es so eine Gegend, wo die Christen alle abschlachten und es eben genau umgekehrt ist. Also muss ich das vielleicht auch wieder ein bisschen revidieren.
Nigeria, aktuell in Nigeria.
Ja, ich glaube, ja.
Ja, weißt du, was da ist? Ist leider andersrum. Es ist wie folgt. 200 Christen sind umgebracht worden von einer Meute von schlachtenden Leuten, die Allahu Akbar gerufen haben. Und dann erzählt uns tatsächlich allen Ernstes, ich weiß nicht, war es der Deutschlandfunk eigentlich oder die Deutsche Welle, ich weiß es nicht mehr genau, erzählt allen Ernstes, der Schuld daran ist der Klimawandel. Das ist kein Witz.
Das habe ich auch zufällig irgendwo gelesen.
Also ich habe es gar nicht geprüft großartig, weil ich mir die Scheiße nicht mehr anhören. Aber wenn du dir anguckst, ich habe auch übrigens, hast du die Weltwoche mal gesehen?
Nein, habe ich auch nicht. Ich hatte Urlaub.
Ja, genau, das ist sehr schön. Aber wenn du mal irgendwann was Humoristisches sehen willst, dann guckst du dir mal, Weltwoche heißt das, glaube ich, dieses Magazin. Da war neulich jemand nämlich in Dänemark. Und zwar ein Journalist, der wollte gerne belegen sozusagen, was mit den Dänen denn nicht stimmt, unter dem Titel Härte statt Hücke. Und haben dann rausgekriegt, warum die Dänen jetzt hier mit den so radikal mit den Illegalen umgehen und weil sie Leute einfach rausschmeißen, die sich scheiße verhalten und so weiter und so fort, warum sie die Grenzen nach Deutschland dicht gemacht haben. Alles das wollte da analysiert werden. Da hat er mit so einem Berliner gesprochen, der ist weggezogen, hat gesagt, ja, Berlin ist einfach, das ist einfach asozial und das wollen wir nicht. Wir wollen in Frieden leben, deswegen gehen wir hin, unsere Freunde übrigens auch. Und da hat der probiert, das immer aufzufangen und das irgendwie hinzudrehen, dass es in dieses linkswoge Weltbild passt. Das war so dermaßen peinlich, wie es peinlicher nicht ist. Es ist so peinlich, wie es peinlicher nicht geht. Aber es ist denen egal. Sie wollen einfach ihre Geschichte erzählen. Und das Schlimme ist das, das wirklich das Schlimme ist das, ich glaube nicht mehr, habe ich früher gedacht, ich glaube nicht mehr, dass die so verstrahlt sind, dass sie nicht wissen, dass sie vorsätzlich lügen, um eine Lügengeschichte zu erzählen. Ich glaube inzwischen ganz sicher, dass die wissen, dass sie lügen, dass sie wissentlich Propaganda betreiben, dass sie uns anlügen, dass sie eben, das siehst du ja auch an diesen Fotografen, die dann eben Menschen fotografieren, die zu irgendwelchen angeblich rechten Veranstaltungen gehen, das siehst du an den NGOs, das ist, die wissen, wie die Wahrheit ist, aber sie kommen nicht damit klar, dass sie auf der falschen Seite waren und jetzt rausgekommen ist, dass leider diese letzten 3 Jahre die größte Katastrophe für die Bundesrepublik waren ever und die können nicht zugeben, dass sie auf der falschen Seite waren, deswegen machen sie weiter. Weil sie aber gemerkt haben, wie scheiße das gelaufen ist mit Habeck, Baerbock und wie sie alle heißen hier, Faeser und sonst was. probieren Sie das jetzt aufrechtzuerhalten. Das ist, naja, ich will nichts sagen, aber das sind wie die nach der Grenzöffnung oder nach dem Weltkrieg, wie die, die immer weitergemacht haben.
Ja. Also ich muss jetzt, sagen, ich meine, es stellt sich ja die Frage, ich habe jetzt eine Reportage gehört, gesehen in Dänemark, aber lief, glaube ich, im deutschen Fernsehen, über jemanden, der in diesem Abschiebelager da in Dänemark ist. Das ist natürlich echt eine Zwickmühle. Da ist jemand, der kein Aufenthaltsrecht hat, ein Kurde, der in Syrien gejagt werden würde oder so, und der kann also nicht zurück aus politischen Gründen, weil er halt Kurde ist und das da nicht geht. Wieder mal, keine Ahnung, aber der kann auf jeden Fall nicht zurück. So, jetzt ist der in diesem Lager, die haben ja diese Abschiebelager. Der hat mittlerweile eine Freundin oder eine Frau, und die ist Dänin, und der hat auch ein Kind mit ihr, aber der darf aus diesem Lager nicht raus. Das ist natürlich schon echt eine Zwickmühle, ne? Also, weil du hast diesen Mann gesehen, der war völlig verzweifelt. Der hat gesagt, ich sehe mein Kind, was weiß ich, einmal im Monat, dann darf ich mein Kind sehen. Und das Kind weint jedes Mal, und er hat auch angefangen zu weinen und hat gesagt, warum muss ich jetzt hier in diesem Lager sitzen? Ich habe nichts. Die haben ja dann den ganzen Tag, können die sich frei bewegen, aber das Lager ist in einer Gegend, in der nichts ist. Was sollen sie also da sich frei bewegen und müssen aber dann abends zur Nacht wieder zu Hause sein? Also die sind schon so ein bisschen interniert. Und das Einzige, was mir dazu einfällt, ist natürlich, dann bleib doch zu Hause. Also es ist tatsächlich dann irgendwie so, wenn du diese, das ist auch gemein, was ich
weißt jetzt... Weißt du, was aber das Ding dabei ist?
Das
stimmt. Und weißt du was? Der Mann tut mir leid. Und dieses Schicksal tut mir auch
ja,
leid.
Ja, das ist wirklich dumm
gewesen. Ich möchte gerne, dass das geregelt wird. Aber wir reden hier über Hunderttausende. Wir reden in Deutschland, in Dänemark. In Deutschland reden wir über Millionen. Wenn ich mit der U-Bahn, musste ich von Hamburg, Friedrich-Ebert-Damm, ja mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Hallerstraße fahren. Du machst keine Vorstellung, wer zwischen 10 und 12 in der U-Bahn sitzt. Was da los ist, was da an Aggression, da sitzen Leute, die kommen deutlich nicht von hier, sondern irgendwie aus Afghanistan, Syrien hin und her. Ich glaube, es waren Syrer tatsächlich, weil ein bisschen physiognomisch unterschiedlich ordne ich sie ein, zumindest so, weil ich denke, so halbwegs was davon zu verstehen. Die sitzen so da, zu dritt, und machen so Püsche, 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 und dann gucken sie dich so an. Und dann gucken sie auf deine Schuhe. Und dann gucken sie dich wieder an. Und du siehst, dass sie die Provokation und den Hass in den Augen haben. Das ist so, ich habe da gesessen, ich habe das dann mit dem Handy gefilmt, weil man sowas glaubt einem ja immer keiner. Ne? Ich habe dann das Handy, habe so getan, als ob ich gucke, habe aber auf Aufnahme gedrückt. Das ist einfach Menschen provozieren. Dann sind sie mit mir nicht weitergekommen, haben sich die Frau rausgesucht. Da ist links neben mir eine Frau, da haben sie es mit der gemacht. Das gleiche Spiel. Zu dritt erstmal rumtuscheln und dann sagen, wir gucken die erstmal schön böse an, wir machen denen mal Angst.
Das ist interessant, da habe ich gestern bei Twitter ein Video gesehen, wie in einer Badeanstalt, da hast du es ja auch gesehen, in einer Badeanstalt ein junger Muslime, Syrer, also Muslime wird er gewesen sein, mit dunklen Haaren und so in Badehose, wie der einen Sprint hinlegt und dann auf das Schild vom Rand springen verboten springt und dann in die Isar, glaube ich, in München war das, glaube ich, springt da irgendwie rein. Aber über das Schild nicht ins Wasser springen. Und da hat jemand zu geschrieben, wie kann man, wenn man das sieht, bloß daran denken, dass der was Verbotenes macht. Wie rassistisch ist das? Man muss doch daran denken, wie toll der aussieht, wenn er da ins Wasser springt.
Ja, genau.
Wo ich dann auch so dachte.
Und er kann ja nicht lesen.
Ja, also es ist natürlich die Provokation. Aber wo du vorhin sagtest, dass in der Weltwoche diese Linken da versucht haben, diese Erzählung quasi immer zu beeinflussen, dass es in ihr Weltbild passt. Da frage ich mich ja manchmal tatsächlich auch wirklich diese Journalisten, was weiß ich, Georg Restle oder all diese Leute, stehen die, was würden die denn machen? Was glaubst du, was würden die machen, wenn du die mit verbundenen Augen in Hamburg auf dem Hauptbahnhof stellst, wo ja nachweislich nur noch schwarze Haare rumlaufen oder in Duisburg oder in Dortmund oder ist egal.
Bahnhof
ist es ja extrem.
Ganz einfaches Beispiel. Ich kenne jemand, relativ bekannt, ganz aus der linken Ecke, feiert Frau Kebekus dafür, dass sie also den Corona-Fragestellern da die Ohrfeigen verpasst hat. Jemand, der auf der ganz linken Ecke ist. All refugees welcome. hat er gesagt, nicht gemacht, weil in seiner Wohnung sind 4 Zimmer mehr, als da Menschen wohnen, aber das ist ihm egal. Er wohnt schön im feinsten Ottensen, wird schön von ordentlich mit Fernsehgeldern bezahlt und sowas alles, alles wunderbar. Die ganze Familie, sie arbeitet auch noch beim Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, und so. Also es ist halt ganz, ganz gesettelt, alles ganz, ne? Und dann haben sie eine Tochter, die ist, würde ich es mal sagen, aus muslimischer Sicht im gebärfreudigen, verheiratungsfähigen Alter. Wir würden sagen minderjährig, aber egal. Und auf jeden Fall ist es so, dass die, also dass er immer das erzählt hat. Und jetzt wurde sie belästigt, weil sie mit ihren Freunden zusammen in der Sternschanze war. Da ist irgendwie ein Laden, der so hippe Klamotten verkauft, keine Ahnung. Da wollte sie auf jeden Fall hin, so Skaterklamotten. Und sind die belästigt worden. Und sie sind nicht nur belästigt worden, sondern es, das war im, noch im Frühling, als es noch dunkel war abends. Die sind dann ist ihnen eine Gruppe nachgegangen. Ja, sie waren zu dritt und da ist ihnen eine Gruppe von Jungs nachgegangen, irgendwie 4, 5, weiß ich nicht genau. Ja, und dann sind sie hin und haben sie umrundet und so und haben sie ein bisschen angedaddelt und sowas alles. Das Mädchen natürlich total, also die Mädchen haben so Schiss gehabt und so Angst gehabt und dann haben sie auf die eingesprochen, die Sprache nicht verstanden, hin und her. So. Dann kommt das Mädchen also nach Hause. Alle sind empört und dann habe ich jetzt, die Geschichte habe ich jetzt nicht selber erlebt, sondern die habe ich erzählt bekommen von einem gemeinsamen Bekannten. Ja, und dann ist das, also haben die Eltern sie getröstet und haben gesagt, Mensch, was war denn da? Und haben die Eltern erstmal gefragt, was habt ihr denn falsch gemacht, was hättet ihr besser machen können, wie machen wir das nächste Mal? Das nächste Mal wird es nicht geben, wir gehen da nie wieder hin, bei Dunkelheit schon überhaupt gar nicht und diese ganzen Leute, nein, die Leute können doch nichts dafür und so weiter. Dann haben die, eine Woche später, waren die mit Freunden essen, mit den Leuten, die ich kenne. Mhm. Haben die Geschichte erzählt. Da hat die Frau von meinem Bekannten gesagt, habt ihr sie noch alle beisammen? Eure Tochter wird belästigt mit ihren Freundinnen? Habt ihr die Eltern von den Freundinnen informiert? Nee, ja, man weiß ja gar nicht, was da war, die jungen Leute. Seid ihr behämmert oder was? Wacht ihr mal, wacht doch mal auf, bist du bescheuert? So, hat, also, und die Frau war ein bisschen renitent und ihm war das schon ein bisschen peinlich, weil die ja auch befreundet sind. Das sind ja alles Medienleute und die hängen alle zusammen in dieser Hamburger Journalistenblase und so. Nächster Tag. Was hat er mir erzählt? Alle möglichen Postings bei Facebook aus der Vergangenheit, die irgendwie irgendwas damit zu tun hatten, sind plötzlich verschwunden.
Ach.
Ja. Und er sagt, da ich nicht gesperrt bin, gehe ich mal davon aus, dass die beiden aufgewacht sind auf dem Weg nach Hause und gesagt haben, ja, vielleicht sollten wir uns besser hinter unsere Tochter stellen, anstatt weiter daran zu glauben, dass diese Lügengeschichte von wegen, das sind alles nur Gute und die wollen alle nur das Beste und die sind alle nur bunte Bereicherung unserer herrlichen Kultur und endlich müssen wir weltoffen sein und wir haben ja eine Kollektivschuld, wir haben damals ausgerottet, deswegen müssen wir jetzt aufnehmen und so. Diese ganze Scheiße, diese Gequirlte, die sie im Kopf haben, die ist ihnen selber, weil jemand anders die Eier hatte, den sie wahrscheinlich, gegen den sie nicht sowas haben, wie gegen mich zum Beispiel, ihn mal eingeschenkt hat, wie es wirklich ist. Und das ist genau das Ding. Die wachen dann auf, wenn es gegen sie selber geht. So wie neulich hier der eine Politiker, der irgendwie so eine Bedrohungssituation hatte, weil er mit seiner Tochter ein jüdisches, oder hatte Musik an oder war ein jüdisches Lied. Und dann wurde er plötzlich von einem Auto fast von der Straße gedrängt, von irgend so einem muslimischen Obstladen, Obstwagenfahrer oder irgendwie sowas alles. Also die Leute, die werden erst aufwachen, wenn es sie selber betrifft. Aber
das hat man ja sowieso in jeder Beziehung. Das hat man auch zu Corona gehabt und bei Corona gab es ja viele Leute, die diese ganzen Maßnahmen unterschrieben haben, bis es sie dann selber traf.
Genau.
Das ist aber immer so. Wenn ich da an mein Oldtimer-Treffen denke, ich bin ja auf diesem Oldtimer-Treffen aufgetreten, wo diese ganzen fettgefressenen Leute waren, die wirklich, das waren spießige, schlimme, es war ein ganz schlimmer Auftritt. Die hat das überhaupt nicht, das hat die nicht berührt, nicht interessiert, das hat sie, was ich da gemacht habe, hat sie überhaupt nicht, gar nicht berührt. Für die war ich ein Individuum aus einer völlig anderen Welt und völlig anderen Zeit. Und weil das, ich dachte eigentlich, ach, na ja, wenn ich jetzt über klimagerechtes Autofahren, Elektroautos und was, das war, ist ja schon ein bisschen her, was die Grünen alle vorhaben mit dem, dass das alles, Das hätte sie auch betroffen, aber die waren so fett gefressen, das hat die nicht interessiert. Also es geht eben die Leute, also das finde ich ist schon eine Erkenntnis, was meine Frau, meine sehr weise Frau, ja immer zu mir sagt, das ist tatsächlich sehr, sehr oft so, dass Menschen erst dann reagieren, wenn es sie direkt betrifft. Das finde ich total, total spannend.
Und sie, also es ist natürlich, hat auch damit zu tun, jeder hat ja auch sein eigenes Los und hat genug mit sich selber zu tun. Deswegen verstehe ich auch, dass viele Leute keinen Bock haben, sich um die unerfreulichen Themen zu kümmern. Ich habe noch ein schönes Beispiel und zwar aus so, ich sag mal so, Rockerkreisen, ja. Jungs, die ich kenne, sind 60 plus, also zumindest 50 plus, aber der eine ist auf jeden Fall 60 plus, weil er mit mir zusammen unterwegs war und wir waren gleich alt. Und die haben mit Politik nichts am Hut. Die sind selber, also haben selber noch so Aufkleber, ne, wo es also auf jeden Fall nicht fuck AfD, sondern
Atomkraft, nein, danke.
Nein, der ist so alt auch wieder nicht, sondern damit hat die auch nie was zu tun, weil sie nie interessiert hat, sondern die haben sowas wie Fuck Nazis, Fuck NCS oder so, diese ganze Geschichte. Also, sag mal so, sind so ein bisschen, ist jetzt 90er, 2000er Jahre und auf jeden Fall irgendwie links und easy und cool und wir kiffen alle und wir sind gemütlich und fahren Motorrad und trinken auch mal ein und alles ist gut. So, solche Typen sind das. Und mit denen hatte ich irgendwann mal, wir haben uns getroffen und da hat er so gesagt, ey, ich habe mal gehört, was du da machst, da deine Sendung und so. Wow, sehr richtig auf die Kacke, dass du dich um die Scheiße kümmerst. Ja, warum machst du das? Ich sage, naja, weil meine Kinder irgendwann eines Tages fragen werden, was hast du damals gemacht? Und das habe ich meine Großeltern gefragt und ich will nicht in die Situation kommen, wie meine Großeltern waren. Und deswegen, ich sag was dazu. Und ich glaube auch, es ist meine Aufgabe. Und wenn ich nur 100 Leute erreiche und die zumindest mal drüber nachdenken, ist das schon was. Ja, also, aber jetzt weißt du, soll ich mich jetzt in der Zeit hier noch beschäftigen mit der ganzen Scheiße, will ich nicht haben. So, da waren die neulich beim Italiener, in der Seilerstraße übrigens, in diesem Italiener im Souterrain. Mhm. Waren zu viert essen, abends. Und vor der Tür war irgendwie bla bla bla, lava lava, Handgemenge hin und her und so weiter und so fort. So, und dann waren da, also er hat gesagt, ne, Talahons. Also da hat er gelernt, dass es so Talahons gibt. Das sind so irgendwie dünne Jungs mit so diesen Markenklamotten, diese Fake-Markenklamotten und dann so schicken Täschchen umgehängt und sowas alles. Und die waren vor der Tür und haben da rumgepostet irgendwie. So, dann kommen die Jungs raus, vier Stück. Dann kommen die Jungs raus und stehen da vor der Tür, Kippe an, ne? Rauchen alle immer noch schön, Kippe raus, mal so gucken in der Gegend rum und sehen, dass da die Talahons-Jungs da irgendwie den Mädchen hinterher pfeifen und sowas alles, ne? So, dann hat er mir jetzt erzählt. Dann sagt er, ja, und dann der eine fing dann an, irgendwie dumm zu gucken und sowas alles. Und ich sage, was ist los, Alter? Also, weil einfach, da so sind die sind so drauf, ne? Was guckst du so blöd? So. Dann ist der hin und ist ja eigentlich ein dünnes Männchen gewesen. Und der Typ ist ein, okay, alter Mann, aber ist schon ein Schrank. Also, er ist schon ein bisschen größer und mit jeder. Weißt du, die guten alten Rockerkollegen so. Und dann kommt, sagt er, dann kommt der auf mich zu und tänzelt so vor mir rum. Und da hat der Rigo, sein Kumpel, hat den geguckt und hat gesagt, verpiss dich, du Arschloch, spinnst du? Also, weil dann plötzlich sind die konfrontiert mit dem sie nichts zu tun haben wollen, auch wirklich nichts damit zu tun haben, ne? Und dann kommen die anderen Jungs alle an. Und dann standen plötzlich, die waren zu viert, ne? Und dann standen da plötzlich 6, 8 irgendwelche Dallahorn-Jungs rum. Und kamen auch immer näher. Und der eine war so am Rumfuchteln, also hatte kein Messer in der Hand, sondern irgendwie irgendwas in der Hand, was man nicht richtig sehen konnte. Und dann hat Rigo einmal dem einen so eine Backpfeife gegeben, dass der so quer in der Luft lag.
Mhm.
Dann kamen die anderen an, wollten Randale haben, dann haben die aufgemischt. Bis dann, also die letzten 3, 4 sind dann weggelaufen, ne? Die haben die einfach umgeklatscht. Jetzt hat er mir das erzählt und haben alle herzlich gelacht und sowas alles. Ne? Er sagt ja, ich bin ja nicht so drauf, dass ich noch reintrete. Mir reicht das ja, wenn er auf dem Boden liegt und rennt dann weg. Ne? So, dann sind die weggelaufen, 50 Meter entfernt, und dann haben die angefangen zu schreien. Mit Allah und Schnickschnack und alles das. Und sagt, ey, ich wiege 120 Kilo, ja. Ich renne ja nicht dem Wichser hinterher. Aber sind das die Jungs, von denen du immer sprichst? Und ich sage, das sind die Jungs. Hab ich noch nie gesehen, sowas. Was sind das denn für Vollpfosten? Was bilden die sich ein? Die sind hier, das sind die hier, die Kohle kassieren von. Ich sag, ja, das sind die. Das sind die, von denen du immer sagst, ich soll über die nicht reden oder soll nicht abschätzig reden, weil ja komm, ist doch in Ordnung, sei doch mal entspannt und es wird uns schon nicht betreffen. Die haben das gemerkt, weil der war völlig fassungslos darüber, dass die dann rumtänzeln und machen und pschsch und wollen irgendwas machen sollen. Der hat die einfach umgehauen. Der hat eine geknallt gerichtet oder was das. Und die Wichser rechnen ja nicht mal damit. Die rechnen nicht mal damit, dass sich jemand wehrt.
Nein, das stimmt. Das stimmt.
Und die haben keinen Respekt. Die haben keinen Respekt vor der Polizei, die haben keinen Respekt vor anderen Menschen, vor älteren Leuten haben sie sowieso gar keinen Respekt, für jüngere Leute auch nicht, vor Frauen haben sie überhaupt keinen Respekt. Wir haben hier. Und das ist keine, also ich bin wirklich weit, muss es ja, heute muss man es dazu sagen, ich bin weit davon entfernt, etwas gegen ausländerfarbige Syrer, Muslime, sonst irgendwas zu haben, weil es gibt für mich Arschlöcher und keine Arschlöcher und ich habe es 1000 Mal gesagt und jeder, der was anderes behauptet, ist ein Vollidiot. Aber diese Typen, von denen haben wir so viele hier und der Grund, dass sie so sind, wie sie sind, ist nicht, weil sie so sind, sondern weil wir sie so sein lassen. Normalerweise, ja, genau, ein Stückchen nehmen, einmal in Gulli stopfen, Deckel drauf, das war's. Und wenn dann seine Kumpels, wenn 5 Kumpels sehen, wie einer in Gulli gestopft wird und da unten jetzt bleibt für die nächsten 20 Jahre, oder wenn er rausfliegt aus dem Land, oder wenn ihm irgendwas Schlimmes passiert und er im Krankenhaus landet, dann werden sie sich überlegen, ob sie es nochmal machen. Da das aber nicht passiert und da sie damit durchkommen und da sie im Zweifel gelernt haben, bei uns schreit man einfach Rassismus, Rassismus, und dann passiert was und dann sind sie sofort in der Situation, dass sie Opfer sind. Das haben die gelernt und das nutzen die eiskalt aus, weil die so sind. weil die kriegserfahren sind, die haben den ganzen Weg auf sich genommen, haben sich durchgesetzt, haben Leichen hinterlassen, alles Mögliche. Was meinst du?
Das hat aber auch was damit zu tun. Ich habe neulich gesehen, den Marek Fies, diesen Kollegen, den ich sehr schätze, polnischer Comedian, der war bei Fair Talk und der hat gesagt, das stimmt auch eigentlich so platt runtergebrochen. Wir Deutschen haben keine Eier mehr. Ja. Wir haben einfach keine Eier mehr. Entweder wir sind Opfer oder wir verteidigen Opfer.
Genau so ist
es. Wir sind nicht diejenigen, die sagen, so geht's nicht mehr, jetzt reicht's aber. Ich hau dir gleich einen auf die Fresse und damit ist es gut. Wir sind entweder Opfer oder wir müssen uns um Opfer kümmern. Ich lese ja gerade, oder ich höre ja Bücher meistens. Und ich höre gerade ein Buch, das heißt, Sekunde, merkst das mal so hingelegt. Der NGO-Komplex, wie die Politik unser Steuergeld verprasst, von Björn Harms. Das Buch erklärt auch ein bisschen, in was für einer Gesellschaft wir leben. Und das ist eine therapeutische Gesellschaft. Finde ich diesen Begriff ganz gut. Da ist eine therapeutische Gesellschaft, in der sich Staat und Zivilgesellschaft, wie nennt man denn das?
Die Menschen. Zivilgesellschaft ist ein Kunstwort, das die Vollpfosten sich ausgedacht haben.
Genau. Und einfach Menschen. Die sollen sich alle eben um Minderheiten kümmern und müssen ja der Staat sowohl als eben auch NGOs, als eben auch die Zivilgesellschaft, alle sollen sich jetzt darum kümmern, dass man sich um Minderheiten macht, dass man gegen Rassismus, Sexismus, gegen toxische Männlichkeit, diese ganzen Krankheiten werden dann aufgezählt und das muss alles besser werden und das ist natürlich nichts anderes als Gleichschaltung und ich finde, dass Marek Fies, der hat es gut auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, wann haben die Deutschen eigentlich ihre Eier verloren? Da sitzt er da bei Fair Talk und sagt, uns fehlen einfach die Eier. Wenn dir was nicht passt, auf die Fresse, sag mal, jetzt reicht's aber. Das stimmt schon, das ist schon wahr. Und ich meine,
Und zwar ohne Reden. Also das Ding ist auch einfach das, ne? Du kannst, wenn du anfängst zu reden, dann zückt irgendjemand von denen ein Messer, ein Kamm oder sonst irgendwas, eine Gabel, ja, und verletzt dich damit. Du musst, wenn es anfängt, musst du ihn direkt umhauen. Das hat ja mein Rockerfreund gesagt. Was soll ich jetzt mit denen da in der Rangelei anfangen oder irgendwas? Dann kommt der hin, am Ende holt er da irgendwas raus. Ich meine, kommt mit seinem Messer nicht durch meine Lederjoppe, hat er so gesagt. Aber du weißt ja nicht, was passiert. Den muss man einfach umhauen, diese Vollpfosten. Wieso macht das denn keiner? Eigentlich ist das Feiern von Selbstjustiz, ich bin komplett gegen Selbstjustiz, aber wir werden. Es kriegt keiner dieses, es gibt dann der wie heißt der, Markus Ostermann, dieser Polizist, der hat jetzt ein Buch geschrieben, der war heute Morgen auch bei News, der hat ein Buch geschrieben, Deutschland ist verloren. Und das, wenn du das liest, ich habe bis jetzt nur in zwei Kapiteln reingelesen, das ist so, Deutschland ist verloren, weil wir haben dieses, was du gesagt hast gerade, wir haben nicht die Möglichkeiten, wir haben nicht die
Waffen. Ja, und wenn du vorpreschst oder so, wird dir gleich wieder eingeredet, dass du irgendwas übersehen haben könntest an der schweren Lebensgeschichte dieses armen Menschen. Also früher, kennst du das noch? Batsch, du weißt schon wofür, ne?
Ja. Genau. Und dann stehst du da und denkst im Moment, dafür.
Ah, genau. Hast du dieses Video gesehen? Ich fand ja dieses Video so schön. Wenn die im Iran diese Frau, die da mit der Burka, diese Nachrichtensprecherin mit der Burka und die Bombe schlägt da ein und die hat mir drauf zwei sehr schöne Kommentare habe ich gelesen. Und zwar Claudio Casula hat geschrieben, 1001 Nacht und es hat Bumm gemacht. Und wie heißt denn der andere? Warte. Verdammt. Matusek.
Ja.
Matusek hat geschrieben, die Israelis gingen aber den Iranern heute gewaltig auf den Sender.
Ja, so ist es. Es hat Sinn gemacht.
Ich muss leider noch mal ein schlechtes Thema anfangen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon reden, aber das liegt mir am Herzen. Ich bin darüber besorgt. Nicht, dass ich es nicht voraus... Ich verstehe es nicht. Und ich habe es vorausgesagt, dass es so kommen wird. Aber das macht es ja nicht besser und auch nicht richtiger. Ich bin tatsächlich darüber besorgt, dass es die CSD-Partys in Pforzheim, glaube ich, tatsächlich echt angegriffen wurden von Rechten und auch tatsächlich wirklich von Nazis, so wie ich das da gesehen habe in diesen Berichten. Ich finde das schlimm. Ich meine, man hat es kommen sehen. Wenn du die Leute, die da protestieren gegen die CSDs hörst, dann hörst du, es gibt nur zwei Geschlechter. Wir möchten keine Genderei. Guck nach unten. Wenn du einen Schwanz hast, bist du ein Mann. Also die sind gegen dieses ganze Gender, Trans und sonstiges Gedöns. Und ich glaube, sie wären nicht dagegen, wenn sie gar nicht mit dieser ganzen Propaganda zugeschissen worden wären und wenn sich da nicht so eine, naja, so eine überhöhte, so eine Art Arroganz, so ein Bessermenschtum von diesen Regenbogenleuten aufgekommen wäre. Das ist ja so ein bisschen so eine, ja,
Ich finde das,
Überheblichkeit.
also ich finde das auch, ich finde das ganz schlimm erstmal von Haus aus, auf
Ja,
der
ich
einen
finde das
Seite.
tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich schlimm,
Ja, auf der
dass.
anderen Seite. Ganz ehrlich, das kommt von das, weil wenn man sich selber als Elite feiert und wenn man die anderen ausgrenzt und wenn man andere Leute zu Nazis macht, die vielleicht gar keine echten Nazis sind, sondern einfach auf irgendwas keinen Bock haben oder sonst was, ich will auch keinen Schutz nehmen, ich war ja nicht dabei, ich weiß es nicht. Aber wenn ich eh schon Nazi bin, dann kann ich mich auch wie Nazi benehmen. Das ist der Reflex. Und wenn du dich scheiße verhältst und dann der andere verhält sich auch scheiße und dann verhältst du dich noch mehr scheiße und dann wird diese ganze Unterdrückung, die hier passiert und diese ganze Bevormundung und ich meine, keine Ahnung, 25, 30% der Deutschen auszugrenzen und ihnen sozusagen das Wahlrecht zu nehmen, indem man ihre Wahl einfach als asozial und Nazi darstellt, das geht halt auch nicht und das hat Folgen. Natürlich hat das Folgen. Das ist Bürgerkrieg. Und das Schlimme ist das, dass das ist ja in Hamburg auch. In Hamburg gibt es den CSD in Hamburg. Der war immer schon wo? Auf der langen Reihe. Wo gehört der CSD hin? Auf die lange Reihe. Wo sind die Freunde des CSDs? Auf der langen Reihe. Da kann man oben losgehen und unten im Gnosa noch mal einen Kaffee einwerfen. So, oder zum, wie heißt die Mutter sowieso da unten und diese ganze, so, alles easy, ne? Jetzt legen sie sie, und das ist leider kein Witz, aus ideologischen Gründen legen die Veranstalter des CSDs, also die Veranstalter, nicht die Stadt, die Veranstalter, legen den CSD Hamburg auf den Steindamm. Ganz ehrlich, ich wünsche mir fast, wünsche ich mir nicht wirklich, aber ich wünsche mir fast, dass was passiert. Deswegen, weil so. Was bilden sich diese Vögel ein, dass sie sich aussuchen dürfen, dass sie mit ihrem scheiß CSD uns belehren dürfen? Das geht nicht. Und das hat zur Folge, dass irgendein Obsthändler auf dem Steindamm, der neulich noch fröhlich für die Kalifaten demonstriert hat, dass der eine alte Birne werfen wird.
Ja, also da muss ich ehrlich sagen, also ich meine, nein, der Steindamm war früher auch das schwule Zentrum. Das war also war lange her. Diese Läden, von denen ich vorhin sprach, Pulverfass, sind ja alle am Steindamm.
Aber das ist
Aber
40
jetzt
Jahre
ist
her.
jetzt ist das ja eigentlich muslimisches Hoheitsgebiet. Und warum wollen Sie das da jetzt machen, um ein
Ja,
Zeichen zu
nein, die wollen
setzen?
ein Zeichen setzen. Es geht um ein Zeichen setzen. Ganz ehrlich, und wenn die Zeichen setzen, dann setzt jemand anders auch ein Zeichen. Und dann gibt es auf die Fresse. Und dann haben sie eins gemacht. Dann haben die Führer dieser Veranstaltung aus ideologischen Gründen das Leben ihrer glücklichen, priden Mitmacher aufs Leben, aufs Spiel gesetzt. Und das finde ich total rassistisch.
Aber Moment, haben wir das nicht immer gewollt? Haben wir nicht immer gesagt, dann sollen sie doch hier, also ich wieder. Also wir haben doch immer gesagt, die sollen dann doch mal dahin gehen, wo die Muslime sind.
Ja, weil wir nicht gedacht haben, dass sie so dreist sind und so blöd. Wir haben darüber gelacht. Sie haben gesagt,
Nein,
geht
wir
doch.
haben das
Pass
gesagt.
auf, wir hätten einen Fehler gemacht. Wir hätten sagen sollen, geht doch nach Syrien demonstrieren. Ich denke, der beste Platz überhaupt ist Afghanistan oder Syrien. Vielleicht sogar Afghanistan. Vielleicht sogar besser. Das Wetter auch besser, glaube ich. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, dann sollen sie doch mit diesem ganzen Pride und dieses ganze Pride, ich meine, einen schönen Pride Month mal in Afghanistan zu machen. Da gibt's auch hier und so alles vom Feinsten. Und dann können sie doch da das mal probieren. Wenn wir das jetzt so sagen, oft genug, machen die das vielleicht.
Ja, kann ja sein. Also interessant ist ja, dass zum Beispiel Israel, das ja gerne jetzt eben mal ins rechte Lager gesteckt wird, Israel tatsächlich das einzige Land ist, in dem es in der ganzen Ecke da unten, wo es den Pride gibt, ne? Da gibt es einen Pride und da gibt es auch, wie hieß hier denn, Dana International, die hat schon beim ESC gesungen, da war Nemo.
Genau.
Auch nicht mal ein Gedanke. Also und das, ne, darum verstehe ich auch manchmal diesen Israel-Hass nicht, wenn man sieht, was das eigentlich für eine freie, demokratische Gesellschaft ist, die da lebt. Aber naja.
Und ganz ehrlich, im Moment gerade sind Israel die einzigen, die kämpfen, dieses kleine Land muss man sagen, mit dem besten Geheimdienst der Welt immer noch. Der Mossad ist der beste Geheimdienst der Welt. Unser Geheimdienst verhaftet Rentner im Rollstuhl, die angeblich die Macht übernehmen wollen mit Hühnersuppe oder so, keine Ahnung. Und haben also ganz wilde Fantasien. Jeder Anschlag, jeder Vereitelte wurde irgendwie aus Amerika oder sonst wo aufgedeckt und bestimmt nicht von unseren eigenen Leuten. Aber der Mossad, der hat's drauf. Der hat doch auch diese Handys verteilt, die dann in der Hose explodiert sind und in die Eier weggeschossen haben. Stell mal vor, deine Eier sind weg und du kommst in den Himmel 72 geile Jungfrauen. Das ist aber blöd. Dann haben sich wahrscheinlich gedacht, machen wir uns einen Witz draus. Jetzt haben sie ja Raketen in Schlafzimmer von irgendwelchen Führern reingejagt. Ich meine, das ist schon, die wissen, was sie tun. Aber die kämpfen eigentlich, die kämpfen den Kampf der westlichen Kultur gegen die Mullahs. Das sind die einzigen.
Ja, natürlich. Schon so. Schon interessant.
Weißt du was, wir beide sind eben, das muss man auch wieder sagen, ne, bevor sich jemand aufregt, sage ich es lieber selber, wir beide haben natürlich in Wirklichkeit auch keine Ahnung, sondern wir können ja nur das sagen, was wir gerade so fühlen und denken, was ich auch völlig in Ordnung finde. Aber es soll keiner auf die Idee kommen, ich sage es nochmal präventiv sozusagen, glauben Sie nicht, dass das, was hier gesagt wird, die Wahrheit ist.
Nein.
Es ist nur unsere Meinung.
Ja.
Ist nicht die Wahrheit.
Meine auch, ja. Übrigens, apropos Meinung, da gibt es keine zwei Meinungen. Am 12. September findet die Premiere statt der K-Ray Late Night, und zwar der ersten K-Ray Late Night, von denen noch weitere folgen werden. Und das Ganze findet statt in der Reeperbande auf der Reeperbahn in Hamburg. Und wir starten ein bisschen eher, ich weiß nicht genau wann, weil ich ja meinen Geburtstag, wir feiern ja raus. Und das ist ja dann doof. Die Late Night soll um 12 anfangen, dann fängt die genau dann an, wenn mein Geburtstag aufhört.
Also ich würde sagen, wann macht die Tür denn so auf? Die macht wahrscheinlich so um 9 auf oder so, ne? Nehme ich an, oder?
Nein, da ist ja ein Restaurant drin. Da ist ein Restaurant drin und das ist bis 23 Uhr ist das, glaube ich, das Restaurant, ist das buchbar. Also da. Okay. Man kann sich da einen Tisch reservieren und dann kann man natürlich dann, also man kann da essen gehen und dann geht das quasi über in die
Schule. Gehen wir da auch essen vorher eigentlich? Gehen wir da auch essen
vorher? Das weiß ich nicht, das habe ich alles noch nicht geklärt. Was jetzt wichtig ist, ist erstmal, was ich klären muss oder was ich jetzt sagen muss, damit ich da nicht, was ich mache, Öl kommt wieder von ab. Ich muss jetzt sagen, dass der Kartenvorverkauf am Montag startet. Diese Information geht jetzt raus an alle Leute. Am Montag startet der Kartenvorverkauf. Am Wochenende jetzt schicke ich, sobald wir diesen Link fertig haben, der ist noch nicht fertig, den Link fertig haben, wo man die Tickets kriegen kann. Das wird, so Gott will, nicht am Montag sein, sondern schon am Sonntag. Sobald das fertig ist, schicke ich eine Mail an all die Leute, die uns eine Mail geschickt haben, dass sie gerne Tickets hätten dafür. Mit dem Link für diesen Kartenverkauf für den 12. September. Denn die Leute, die zuerst gefragt haben, sollen auch die ersten sein, die Tickets dafür erstehen können.
Das heißt nochmal ganz deutlich, die Leute, die also sozusagen uns ein Mail geschrieben haben, und wahrscheinlich wird das irgendwie wieder, irgendwas wird schief gehen, aber egal, wir sagen es nochmal, also jeder, der ein Mail geschrieben hat, ja, der bekommt als erstes den Link zugeschickt, noch bevor diese Website aufmacht,
richtig? Genau.
Genau. Und die anderen können dann ab Montag oder sonst irgendwann ganz normal auf die Website gehen und können das kaufen. Es gibt 180 Tickets.
185, glaube ich.
185 Tickets. Und wir werden wahrscheinlich, also wenn es um 23 Uhr sozusagen das Restaurant dann beendet ist, dann werden wir wahrscheinlich um 23.30 Uhr, also da gibt's eine Tür, gibt's ja auch. Muss ich mich an die Tür stellen?
Ja,
ich muss
ja, an die Tür stellen. Natürlich. Ja, die Leute rechnen, warten auf dich und rechnen mit dir.
Die rechnen mit mir, dass ich da an der Tür, dass alles dafür sorge, dass da auch Ordnung ist und Leibesvisitationen vornehme und alles das. Mache ich natürlich, außerdem habe ich meine Brille auf und film die ganze Scheiße eigentlich. Wie Robert Geist in Zukunft. Auf jeden Fall. Genau, und dann würde ich ja sagen, dass wir entsprechend eine kleine, vielleicht auch dann für Kai, wenn Kai ja erst um Mitternacht kommen sollte, oder so, kurz vor Mitternacht, dann müssen wir auch gemeinsam singen. Das würde ich schon mal vielleicht ein bisschen einüben oder so. Mal gucken.
Ja.
Da werde ich
irgendwas. Um 12 ist mein Geburtstag zu Ende. Wir feiern
genau. Ja. Wir müssen vor 12 anfangen. Um 12 fängt ja dann die Late Night an.
Genau.
Und vor 12 feiern wir aber. Das heißt, um 11:30 bis 11:45 üben wir vielleicht. Und dann können wir um 11:45 schon mal singen. Dann können wir uns noch ein bisschen unterhalten. Dann geht's los. Irgendwann um 12 geht's dann los.
Ja, und ich freue mich sehr auf den Abend. Also, wenn noch Fragen sind, könnt ihr natürlich gerne Mails schicken. Ja. Die werden dann auch beantwortet. Und damit sind wir eigentlich jetzt hier am Ende dieses Podcasts.
Wir müssen eins noch sagen, das ist noch ganz wichtig, organisatorisch. Und zwar, was wir alle nicht wussten, Ja. tatsächlich nicht wussten, ist ja, dass anscheinend zur gleichen Zeit, wo unsere Veranstaltung ist, sind auch die Cruise Days in Hamburg.
Stimmt.
Wenn da Cruise Days sind.
Das haben wir aber nicht gewusst, als wir das geplant haben. Das hat mir
Genau.
jetzt meine liebe Freundin Michaela Schadek erzählt.
Und das ist sehr aufmerksam von ihr, aber wir haben gar nicht darauf geachtet, weil das bedeutet natürlich, dass eine gewisse Kategorie von Hotels schnell teuer wird bei den Cruise Days. Ich glaube, ich weiß nicht genau, das ist, was für ein Tag ist das? Das ist ein Freitag, ne?
Das ist ein Freitag.
Genau, da ist wahrscheinlich von Samstag auf Sonntag die Hotels teurer als von Freitag auf Samstag. Also von Samstag auf Sonntag teurer als Freitag. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass man genau gucken muss und ansonsten Airbnb beauftragen muss. Jetzt noch schnell, das auch zügig machen dann bitte. Der 12.9. ist ja sicher. Nicht, dass ihr in diesen Preisrausch der Hotels kommt, kurz vor den Cruise Days, weil das ist wirklich ganz kacke.
Ja.
So einfach, also einfach meine, die Cruise Days, Leute, die quartieren sich nicht in den günstigen Hotels auf St. Pauli ein zum Beispiel. Ich glaube auch, dass die. Dieses, wie heißt das nochmal, das Hotel oben an der Willy-Brandt-Straße gegenüber vom Michel, das 25, heißt das 25? Ich weiß nicht
Ich
genau.
habe keine Ahnung.
Also auf jeden Fall gibt es da günstige große Hotels, da soll man jetzt zügig buchen, das müssen wir nochmal sagen vielleicht.
Ja, sehr schön. Ich werde an. Ich frage mich immer, wie du das hinkriegst. Du kannst so flüssig, ohne Haken und sehr schnell zum Ärger einer Zuschauerin
Ja.
kannst du sprechen. Ich komme schon mit langsam und wenig Worten ins Hakeln. Ich wollte sagen, dass ich nachher zu Beginn dieses Podcasts nochmal darauf hinweise, nicht, dass sich jemand wundert, dass am Schluss genau diese Hinweise gekommen sind.
Das ist jetzt in wenigen Worten sehr konzentriert gesagt, was hoffentlich jeder verstanden hat.
Ich hatte Urlaub.
Übrigens, was ich sagen wollte. Dass wir das nicht vergessen, in Dänemark, ne? Weiß nicht, ob
Ja.
du das ist. In Dänemark gibt es auch Amerikaner. Und
Ach,
zwar
natürlich.
sehr, sehr leckere Amerikaner. Denn die Dänen sind für ihre Qualität ihres Gebäckes, ihres Kaffeegebäckes sehr bekannt. Und unter anderem gibt es dort auch sehr leckere Amerikaner. Und es ist ja unsere Pflicht, über Amerika und die Amerikaner einfach auch was zu erzählen. Das haben wir hiermit auch gemacht. Nicht, dass jemand sich wieder am Ende beklagt. Und ich habe es auch extra ganz langsam gesprochen, dass es jeder versteht.
Ja, aber ich finde jetzt, wir haben es in diesem, gerade in diesem Podcast, das muss ich jetzt auch mal sagen, immer mit den Leuten, die so rumjammern,
Ja.
haben so viel über Amerika gesprochen. Da
Ja.
hättest du dir den Amerikaner jetzt auch sparen können für die nächste. Ich meine, es gibt ja auch bestimmt eine Folge, wo wir nicht so viel über Amerika sprechen. Da wäre der Amerikaner dann vielleicht angebracht.
Und manchmal, weißt du, da gibt es dann Leute, ich habe das neulich jemand auch erklären müssen, in vielen Worten. Wenn man über etwas spricht, muss man es ja nicht immer offen tun. Das ist ja ganz oft heute so, dass Dinge, die man sagt, plötzlich dazu führen, dass sie ganz anders interpretiert werden. Und jetzt könnt ihr mal gucken, wenn ihr jetzt zurückspult und macht ein Transkript von dem, was wir heute gesprochen haben, und guckt mal nach, wie viele A's, wie viele M's, wie viele E's, wie viele R's, wie viele I's, wie viele K's und wie viele S da drin waren und wie oft in der heutigen Folge Amerika drin war, dann werdet ihr feststellen, dass es selten eine Sendung gab mit so viel amerikanischem Content. Gut, man muss es sich selber schon rausinterpretieren,
Genau.
aber in der heutigen Zeit kann das ja nicht so schwer sein, Freunde.
Man könnte das auch rückwärts laufen lassen. Vielleicht findet man dann auch die eine oder andere Botschaft.
Das ist richtig.
Dafür brauchte man das aber dann auf VHS, was wiederum den Verkauf der Kassetten in diesem Pornoladen erklärt.
Ja, man kauft sich einfach eine Pornokassette von stark behaarten Menschen aus den 70ern, spielt sie rückwärts ab, um sie dann vorwärts neu zu bespielen mit diesem Content, um dann zu gucken, durch langsames Abhören, wie oft ein A, ein M, ein E, ein R, ein K, ein I und ein S da drin
Was
ist.
hast du eigentlich immer mit den Haaren? Das ist für dich ein Albtraum, die 70er Jahre und die Haare.
Aber es ist doch so, das ist ja ganz furchtbar gewesen, aber es war so.
Ich habe irgendwann auf der Bühne gesagt, ich liebe dieses Bild von Burt Reynolds, der auf dem Bärenfell lag.
Ja.
Wo man sich gefragt hat, wo hört Burt Reynolds auf und wo fängt das Fell an?
Ja, genau so ist es.
Auf Wiedersehen!
Auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüssi, viel Spaß mit der wunderbaren Brille.
Ja.
Tschüss.